Ja, die Ursprünge dieser Botschaft heute gehen ein paar Wochen zurück. Am 15. Februar, während einem auswärtigen Predigtdienst, hat Gott zu mir gesprochen. Das wurde mir erst nach und nach bewusst. Und seither ist diese Botschaft in mir entstanden. Es ist gewachsen und ich glaube, dass Gott heute etwas prophetisch in uns hineinpflanzen möchte. Jesus hat diese Gemeinde hier mit einem Zweck gegründet. Wir haben das ja gefeiert vor ein paar Tagen, dass wir da Jubiläum gefeiert haben. 3 Jahre Oikos, wunderbar, Gott hat schon gewirkt. Und er möchte, wie wir das auch da gesehen haben, dass wir ein Licht für Schöts und Umgebung sind. Er hat sein Licht hierher gesetzt, damit es leuchtet. Er möchte durch seine Gemeinde hier die Region verändern. Er möchte Größeres tun. Und warum sollte der Startpunkt für dieses Größere nicht heute sein? Warum eigentlich nicht? Leben wir in der Erwartung, im Glauben, dass Gott voranschreitet, dass er etwas tut? Bei uns persönlich, in uns selbst, in unserem Umfeld, aber auch hier im Oikos. Leben wir doch in dieser Erwartung. Gott ist immer gut für Überraschungen. Jawohl. Wir haben als Gemeinde und als Einzelne in den 3 Jahren, die hinter uns liegen, eine gewisse geistliche Reife erlangt, würde ich mal sagen. Und ich glaube, dass Gott sagt, dass wir jetzt einen Schritt weitergehen sollen. Gott will sein Reich hier bauen. Und er will das, wie es die Bibel sagt, durch seinen Geist. Nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und der Geist Gottes, wo wohnt er? In uns, genau. So wie Peter es gesagt hat heute Abend, der Geist Gottes wohnt in uns. Also baut der Geist Gottes durch uns diese Gemeinde, durch dich und durch mich, durch Oikos, will er hier etwas verändern. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie es weitergeht mit Oikos. Ich meine, wenn wir es anschauen, 3/4 des Leitungsteams sind krank. Meine Frau sollte laut Ärzten seit über einem Jahr nicht mehr hier sein. Ihr Ablaufdatum war schon lange vorbei. Aber sie lebt und es geht ihr gut. Halleluja. Wir sind dankbar, dass Gott Wunder tut. Wir haben auch noch andere große Nöte, die unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken. Wir können nicht mehr tun. Aber wenn die eigenen Mittel ausgeschöpft sind, dann entsteht Raum für die Kraft Gottes. Für seinen Geist. Und seine Kraft geht über das Rationale, über das Menschliche weit hinaus. Und das ist etwas, was ich euch einlade zu glauben. Gottes Kraft ist größer als unsere und er hat bessere Pläne. Glauben wir das?
Ja.
Gut, das ist ein guter Anfang. Und nun hat Jesus gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, sprach er zu seinen Jüngern, so sende ich auch euch. Und dann geht der Vers weiter. Und als er das gesagt hatte, ist ein ganz wesentlicher Teil, der jetzt folgt, blies er sie an und sprach zu ihnen, empfanget Heiligen Geist. Zuerst sendet er sie aus. Und dieser Auftrag gilt auch uns. Das ist klar, wir sind unterwegs im Auftrag des Herrn. Es war auch schon damals für alle klar, wir können den Auftrag des Herrn nicht mit unseren menschlichen Kräften ausführen. Deshalb sind wir vom Heiligen Geist erfüllt und gesalbt worden, wie es hier steht. Damals war das erste Mal, das war noch vor Pfingsten, als er den Heiligen Geist seinen Jüngern gegeben hat, damit sie bevollmächtigt sind. Die Bibel sagt auch, dass wir mit dem Heiligen Geist getränkt sind. Der 4. Wert, den wir als Oikos haben, ist, wir sind befähigt von Gott durch seinen Geist. Und das ist mehr als ein Satz, das ist ein Glaubensbekenntnis. Gott gibt uns die nötige Kraft dazu. Er gibt uns die nötige Gesundheit dazu. Er gibt uns die nötige Fähigkeit dazu. Auch mit dem Druck von außen, von Dingen um uns herum umzugehen, daran nicht zu zerbrechen. Er gibt uns die nötigen Leute, er gibt uns die nötige Zeit, er gibt uns die nötige Weisheit. Er gibt uns alles, was wir brauchen, um das zu tun, was er hier vorgesehen hat. Glauben wir das? So können wir vorwärts gehen mit Gott. Das Tempo ist seine Sache. Aber er befähigt uns mit allem, was wir nötig haben. Empfanget Heiligen Geist, sagt Jesus. Die Frage ist also, wie können wir diesen Heiligen Geist noch mehr in uns aufnehmen? Die Bibel spricht davon, dass wir erfüllt sein sollen, getränkt sein sollen. Sollen wir nun einfach passiv warten, bis irgendwie Gott etwas tut mit seinem Geist? Oder können wir ihn irgendwie anzapfen? Ich glaube, der Schritt, der heute dran ist, das steht in Römer 12, 2, ich komme dann nochmals auf diesen Vers zurück. Dort steht in drei Wörtern gesagt, ändert euer Denken. Ändert eure Denkweise. Was wir tun, ob böse oder gut, fängt in unserem Kopf oder in unserem Herzen an. Gott möchte immer, und das ist heute nicht neu, dass wir die Dinge auf seine Art sehen. Dass wir aufhören, auf die menschliche Art auf Dinge zu sehen, sondern auf göttliche Weise, mit seiner Sichtweise, Dinge anschauen. Das ist das, was er von uns möchte. Und zuerst mal als Standortbestimmung, wo stehen wir? Die Welt ist in einer Krise, die Zeit des Friedens vor dem Hesekiel-Krieg scheint in Griffnähe, die Ereignisse in der Welt decken sich zu 100% mit biblischen Prophetien. Aber das Wort Krise, wo die Welt ja drin steckt, das bedeutet vom sprachlichen Ursprung her ein Wendepunkt mit offenem Ausgang. Aber es wird etwas geschehen, es ist quasi schussbereit. So ein, man kann sich vorstellen wie eine Armbrust, wo der Abzug schon gespannt ist. Und der Pfeil liegt drauf und jetzt fehlt nur noch der Fingerzug, dass der Pfeil loslegt und durch die Luft fliegt. Der kritische Moment, in dem der Schuss ausgelöst wird. Krise ist so eine Situation. Und da stehen wir drin als Welt und vielleicht auch persönlich. Und jetzt schauen wir auch mal, was vor uns liegt. Wir kennen dieses Buch hier, die Bibel. Ja, ich habe jetzt nicht mal eine hier. Da, ja, wir kennen dieses Buch. Wir wissen, wie es ausgeht. Und wie Peter gesagt hat, wir wissen, Israel wird überleben, Jesus wird siegen und wir mit ihm, weil wir in diesen neuen Bund mit eingepfropft sind. Und bevor der Hesekiel-Krieg losgeht, wird Jesus uns holen und dann werden wir alle Zeit bei ihm sein. Da, wo er jetzt ist, Johannes 14, Vers 2, und ich rate euch, diesen Vers mal auswendig zu lernen. Kann ihn jemand? Siehe, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin, euch eine Stätte zu bereiten, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ein wunderbarer Vers, eine Verheißung. Die Welt steckt in einer Krise, aber wir haben eine Hoffnung. Wir werden zu Jesus geholt werden. Wir haben Gewissheit. Wir wissen, dass es wahr ist, was die Bibel sagt. Weshalb wissen wir das? Also als einer dieser Verse ist zum Beispiel Jeremia 29, 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe und was ich mit euch vorhabe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ich werde euch Zukunft und Hoffnung schenken. Gott meint es gut mit dir. Das ist die deutsche Übersetzung dieses Verses. Gott liebt dich. Er hat eine gute Zukunft für dich. Gott sieht dich persönlich. Er sieht dich in deiner Not. Er sieht deine Anliegen. Er sieht deine Kämpfe. Und er sagt, es kommt gut. Es wird gut kommen, denn Gott hat gute Absichten über dir und gute Gedanken. Das ist einer der Verse, der war zwar an Israel gerichtet, den wir aber auch als Christen für uns nehmen können, weil wir ja eben eingepfropft sind und uns die gleichen Verheißungen gelten. Das ist Gottes Wahrheit über dir und mir, was hier steht im Jeremia 29. Unser Problem ist, dass wir unsere Hoffnungen normalerweise nicht auf die Bibel stützen, sondern auf unsere Erfahrungen. Das ist eine harte Wahrheit, aber es ist oft der Fall, dass wir unsere Hoffnung normalerweise auf unsere Erfahrungen gründen, anstatt auf das Wort Gottes. Ich möchte euch zum Umdenken bewegen. Römer 12, 2, ändert euer Denken. Ich möchte uns dazu bewegen, dass wir dem ewig gültigen, inspirierten Wort Gottes mehr glauben als unseren Erfahrungen. Das ist manchmal ein schwieriger Schritt. Unsere Erfahrung sagt die eine Sache und das haben wir schließlich erlebt. Das wissen wir, wie es läuft. Und das Wort Gottes ist experimentell, da müssten wir mal versuchen, oder? Vielleicht haben wir da auch schon Dinge erlebt. Aber lasst uns auf das bauen, was wahr ist, was Gott sagt, das wahr ist. Ein Naziführer, ich nenne seinen Namen nicht, weil ich will dem keine Ehre antun, aber der sagte einmal einen Satz: Wenn eine Lüge nur oft genug wiederholt wird, glaubt man sie am Ende noch. Und das genau haben viele Christen auch getan. Man hat resigniert. Es gibt Christen, die haben keine Hoffnung. Die haben sie aufgegeben, die haben resigniert. Die leben hoffnungslos, die leben wie die Welt, die ohne Hoffnung ist. Die leben depressiv. Es gibt Menschen, die sich Christen nennen, die überhaupt nicht auf Jesus blicken, der uns die Hoffnung gibt. Natürlich kommen bei jedem Christen hin und wieder mal Fragen auf: Gott, ich verstehe dich nicht, warum geschieht dir mir das jetzt? Ich kann dir nicht folgen. Und die Antworten auf solche Fragen lassen manchmal sehr lange auf sich warten, aber eins wissen wir: Gott hat alles im Griff. Und manchmal benutzt er Schwierigkeiten, um uns weiterzubringen. Und er will uns weiterbringen, denn letztendlich meint er es gut mit uns. Das ist die Grundlage, die wir in Jeremia 29 gesehen haben. Er hat gute Absichten über dir. Und wenn wir das nicht sehen, dann heißt es nicht, dass es nicht so ist, sondern dass wir es schließlich, dass wir es schlicht einfach nicht sehen. Was Gott sagt, ist oft genau das Gegenteil von dem, was uns was wir erleben oder was wir uns selber sagen. Wie oft hast du schon gedacht, ah, daraus wird nichts. Das wird wohl nichts, das kommt niemals gut. Oder das wird vermutlich niemals geschehen. Aber damit sagst du eigentlich, das Wort Gottes stimmt nicht. Ich vertraue lieber meiner Wahrnehmung. Und das ist gefährlich. Ich habe euch eine kleine Geschichte. Hier sehen wir links ein Cockpit und rechts eine Bibel. Ein Pilot lernt bei der Ausbildung eine Sache, mehr als alles andere. Wenn du in einen Sturm gerätst oder keine klare Sicht hast, dann darfst du dich nicht auf dein Gefühl verlassen, sondern immer ausschließlich auf deine Geräte. Es gibt die Geschichte von dem einen Kampfpiloten, der abgestürzt ist, weil er dachte, ja, ich steige auf. Aber was er nicht merkte, war, dass er in Rückenlage war und dass er, wenn er das Flugzeug hochzog, dass er effektiv nach unten zeigte und schließlich zerschellte. Weshalb? Weil er sich auf seine Gefühle verließ, anstatt auf die Messgeräte. Für uns sind die Messgeräte die Bibel, die Verse, die Gott direkt hier hineingeschrieben hat. Und wenn wir uns im Sturm auf unsere Gefühle verlassen, dann können wir abstürzen. Wenn wir uns auf die Messgeräte der Bibel verlassen, die uns zeigen, uns helfen und durchzunavigieren, uns die Richtung zeigen, dann sind die verlässlicher als unser Bauchgefühl. Dann müssen wir unser Denken ändern. Römer 12, 2, ändert euer Denken. Verlass dich in deinen Stürmen nicht auf Gefühle, sondern orientiere dich am Wort Gottes. Und das Wort Gottes allein ist deine Navigationshilfe. Amen. Jawohl. Und das Wort Gottes öffnet neue Perspektiven. Es gibt uns eine andere Sichtweise, Gottes Sichtweise. Nicht mehr die menschliche, wir sind dann nicht mehr gefangen in unserem irdischen Horizont, sondern wir können die Dinge von Gottes Sicht her sehen. Das bringt uns weiter, es führt uns in ein offenes Land mit neuen Möglichkeiten, die wir noch gar nicht kennen. Und hier ein nächster Vers, Hebräer 11, 1. Der Glaube ist ein festes Vertrauen, eine Gewissheit über Dinge, die wir noch nicht sehen können. Es gibt vieles, was wir noch nicht sehen. Das heißt nicht, dass es nicht existiert, sondern es heißt, dass wir es noch nicht sehen. Aber dass es unter Umständen realer ist als das, was wir sehen. Ich weiß, dass Gottes Wille gut ist über uns. Ich weiß, dass Gott die Menschen retten will. Ich weiß, dass er das Oikos geschaffen hat. Ich weiß, dass er uns brauchen wird. Ich weiß, dass er euch segnen wird, jeden einzelnen von euch. Ich weiß, dass das seine guten und guten Gedanken sind über euch, über uns, über mir, über jedem von uns. Ich weiß es. Manchmal sehen wir es noch nicht, die Erfüllung unserer Bitten, aber wir wissen es, weil wir es glauben und weil das unser Glauben eine feste Gewissheit ist. Neue Dinge sind möglich. Lerne zu glauben, denke um. Römer 12, 2, ändere dein Denken. Ich lade dich ein, dass wir das ab heute zulassen. Wenn wir eine Situation beurteilen, lass uns zuallererst fragen, Gott, wie siehst du das? Nicht ich selber, nicht meine Wahrnehmung. Wie siehst du das, Gott? Was ist deine Ansicht? Oder was ist deine Absicht damit? Muss ich das akzeptieren oder hast du etwas Besseres mit mir vor? Was sagt dein Wort? Lehre mich dein Wort. Lass uns den Schritt wagen, wirklich uns ganz auf Gottes Wort zu verlassen und ihm zu vertrauen. Lass uns seine unerschütterlichen Wahrheiten und seinen guten Willen über uns selber, über andere aussprechen. Dazu brauchst du keine Gabe der Prophetie. Dazu brauchst du nur zwei Dinge, das Wort Gottes und den Glauben an seine Gültigkeit. An die feste Gewissheit, dass es wahr ist. Das brauchst du dazu. Das Wort Gottes hat jeder. Der Glaube, da kannst du, wenn du noch zu wenig davon hast, kannst du Gott bitten, er gibt ihn dir. Garantiert. Ich habe vor einigen Jahren eine interessante Geschichte mitbekommen. Ein Pastor war Gastprediger irgendwo, eingeladen, und irgendwann unterbrach er seine Predigt und folgte einem inneren Impuls und prophezeite über einen Mann, der ganz, ganz hinten im Saal war. Das war ein ziemlich größerer Saal, er sah das nicht so genau, aber er war ein Mann in braunem Mantel. Und er sagt von vorne, vom Rednerpult aus, der Mann in der hintersten Reihe, im braunen Mantel, Gott sagt zu dir, du bist ein treuer Diener im Reich Gottes. Du bist ein wunderbarer Ehemann und Familienvater. Du bist ein Beispiel, du bist ein Vorbild im Glauben für deine Familie und für deine Nachbarn. Du bist stark im Glauben. Das denkt man, ja, das ist eine tolle Ermutigung. Aber die Gottesdienstbesucher schauten rüber zu dem Mann, die dort in der Nähe waren, und dachten, da muss dieser Prediger wohl falsch liegen. Ja, er trägt einen braunen Mantel, soweit stimmt es, aber darunter trägt er zerlumpte Kleider und ist wahrscheinlich ein Obdachloser und er ist ungepflegt, er stinkt und hat eine halbvolle Whiskyflasche in der Hand, ist bekifft und da liegt der Prediger offensichtlich falsch. Das kann doch nicht sein, was der über den gesagt hat. Also kein Wunder, auf die Distanz sieht er den Menschen ja gar nicht richtig. Und schließlich wurde er hier zum Predigen eingeladen und nicht da irgendwelche Prophetien vom Stapel zu lassen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also versuch jetzt nicht irgendwie als Prophet aufzutreten. Nun, Jahre später besucht dieser Pastor die Gemeinde wieder Ein Mitarbeiter der Gemeinde rennt strahlend auf ihn zu und fragt ihn: Erinnerst du dich an diese Prophetie über diesen Mann dort im braunen Mantel ganz hinten? Natürlich erinnert sich der Pastor nicht daran, er sieht ja sehr viele Menschen. Und der Junge sagt: Das war ein Obdachloser. Der war ständig betrunken und bekifft. Der lebte auf der Straße. Der hatte niemanden. Der war am Ende. Und dieser Mann dachte, dass er jetzt seinem Leben ein Ende setze. Aber dass er noch einmal zumindest in eine Kirche gehe. Und wenn Gott ihn retten würde, dann würde Gott ihn retten. Und sonst würde seinem Leben ein Ende machen. Und nun, sagt dieser Mitarbeiter der Gemeinde, nun stehe ich vor dir. Ich bin dieser Mann. Ich war dieser Mann. Und du sagtest diese Dinge über mir, guter Familienvater, Vorbild im Glauben. Und das war jenseits meiner Realität. Aber ich habe mich entschieden, das zu glauben. Ich habe mich entschieden, es zu glauben. Bald darauf bekam ich eine Arbeit, konnte eine Wohnung mieten, lernte eine wunderbare Frau kennen. Wir heirateten, wir haben jetzt zwei Kinder. Sie sind heute im Kindergottesdienst mit dabei und ich bin Techniker in der Gemeinde. Ich arbeite mit. Ich bin ein Mitarbeiter im Reich Gottes. Ich bin dieser Mann. Weshalb? Weil ich geglaubt habe. Ich habe nicht der Lüge geglaubt, dass ich auf der Straße leben muss, dass ich nichts wert bin. Ich habe nicht geglaubt, dass mein Leben versifft und vergeudet und am Ende ist. Ich habe die Lüge nicht geglaubt. Ich habe dem Wort Gottes geglaubt, das sagt, Gott hat eine Zukunft für mich und gute Pläne und gute Absichten. Halleluja. Gottes Wort hat Kraft, Situationen und Menschen zu verändern. Gott ist großartig. Gott möchte, dass wir heute einen Schritt wagen. Er möchte, dass wir uns neu entscheiden, heute seinem Wort wirklich, ich meine wirklich, zu glauben. Es geht hier um etwas Übernatürliches. Wir müssen nicht alles erklären können. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen, sagt die Bibel. Es geht um biblische Wahrheiten, die wir bisher nicht erlebt haben, weil wir sie nicht geglaubt haben. Weil unser Hirn sich so auf unsere Erfahrungen gestützt hat, dass es Gottes Möglichkeiten gar nicht zugelassen hat. In der Vorbereitung dieser Predigt habe ich so etwas wie das hier gesehen, ein Kopf und gute Gedanken, die auf diesen Kopf zufließen. Gottes Gedanken, die auf diesen Kopf zufließen oder zufliegen. Aber sie haben keine Landeerlaubnis bekommen. Sie durften es nicht. Wir haben Gottes Gedanken, Gottes gute Gedanken zu wenig landen lassen. Da bin auch ich selber schuldig darin. Gott lädt uns ein, dass wir heute völlig unvorbelastet Gottes Wort neu in uns aufnehmen. Lass es landen, lass es zu. Lerne, neu zu denken. Lerne, Gottes Wort einfach kindlich anzunehmen, so wie es steht, 1:1. Er möchte, dass wir beginnen, seine Wahrheiten im Glauben auch über andere Situationen auszusprechen und anderen Menschen zuzusprechen. Das nennt sich Segnen. Er möchte, dass wir einander mit Gottes Wort segnen, dass wir Segnende seien, dass Segen durch uns fließen kann, zu anderen hin. Segnen heißt, gute Dinge über andere aussprechen und das Wort Gottes ist gut. Zum Beispiel eben das aus Jeremia, was wir schon gesehen haben. Gott hat gute Gedanken über uns. Ich möchte konstant eigentlich mit der Frage in meinem Herzen leben, wie sieht Gott diese Situation, in der ich jetzt stehe? Was ist nicht meine Sicht, sondern was ist Gottes Sicht? Was sieht er? Sieht Gott in dem Mann, dem braunen Mantel einen obdachlosen Kiffer? Oder sieht er in ihm, auch wenn das noch gar nicht der Fall ist, in der Realität, in der spürbaren, sichtbaren Realität, sieht er in ihm einen treuen Ehemann, einen Familienvater, einen Gemeindemitarbeiter, einen Jünger Jesu? Sieht er das, was noch kommen wird? Sieht Gott meine Frau als Krebspatientin, die in der Kürze sterben wird? Oder sieht er sie als geheilte, wiederhergestellte Frau, als treue und starke Dienerin, die für andere betet, die ähnliche Erfahrungen durchmachen? Sieht er sie als Überwinderin? Sieht Gott uns im Oikos als kleine Gruppe, die sich abmüht, eine Gemeinde zu sein? Oder sieht er uns als seine Botschafter, um sein Licht nach Schöts und in die Atmosphäre, in die Umgebung hinauszutragen, sie zu durchdringen und geistlich zu verändern? Was sieht Gott? Sieht Gott dich als jemanden, der unter seinem Schicksal leidet und einfach nur reklamieren kann, weil die Sache ja so schlimm ist, und klagt und seinen eigenen Erfahrungen glaubt? Oder sieht er dich als jemanden, der sich auf das Wort Gottes stellt und sagt, das glaube ich, das wird meine Realität werden, und vor dem sich der Teufel fürchtet? Sieht Gott dich als depressiven Menschen ohne Möglichkeiten, oder sieht er dich als jemanden, der alle Möglichkeiten hat, weil er das Gebet kennt und die Bollwerke Satans zerstören kann und sie in Staub verwandeln kann, damit Gottes Kraft fließen kann und sein Reich kommen kann? Und der Teufel wird sich fürchten vor ihm. Wie sieht Gott dich? Mein Appell heute Abend ist, lernen wir neu zu denken. Römer 12, 2, mal der ganze Vers hier. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Was macht die Welt? Sie schaut auf sich selbst. Jeder schaut auf sich selbst. Ich, mich, meine, mir, Gott segne uns alle vier. Ja. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens, eurer Denkweise, eurer Sichtweise, eurer Perspektive. Wozu? Damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Und was ist Gottes Wille? Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Halleluja, wir haben einen guten Gott, dem wir vertrauen können. Glauben wir an das, machen wir die Bibel zum Fundament unseres Denkens. Wenn du mit dabei bist, dann gibt es drei Dinge für dich zu tun. Erstens, lies das Wort Gottes. Lies das Wort Gottes, da ist so viel Leben drin. Lies es, nimm es auf, fülle dich damit täglich. Nimm dir Zeit. Das, womit du dich füllst, das kommt aus dir raus, wenn Druck auf dich kommt. Weißt du, ich habe hier eine Tube Senf. Amelie hat mich schon gefragt, was diese Tube soll. Was meint ihr, was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Eine Sauerei passiert, ja genau. Womit? Ah, mit Senf. Keine Mayonnaise.
Nein.
Kein Ketchup.
Nein.
Senf. Wieso? Weil es draufsteht, ja, okay. Aber ist dann auch Senf drin? Eigentlich könnte man schon darauf vertrauen, dass Senf drin ist, wenn auch Senf draufsteht. Kann ich mal probieren. Mhm, ist Senf, ja. Definitiv Senf. Also, dieser Senf, oh, ist auch ziemlich scharf, gut. Dieser Senf ist da drin, weil er reingefüllt wurde. Wir sind auch wie, Tauben, Gefäße. Gefäße sagt die Bibel. Wir sind Gefäße, die gefüllt werden. Womit? Das liegt an uns. Mit dem Heiligen Geist, mit dem Wort Gottes, das, womit wir uns füllen, das ist in uns drin. Wenn wir uns mit, wenn wir uns mit negativen Dingen füllen, wenn wir uns mit dämonischen Dingen füllen, dann ist das in uns. Und das kommt raus, wenn wir draufdrücken, wenn Druck auf uns kommt. Wenn wir uns aber mit dem Wort Gottes füllen, mit dem Heiligen Geist füllen lassen, dann kommt das raus, was in uns drin ist. Und das soll es ja auch. Und deshalb, es gäbe noch 15 andere Gründe zu sagen, weshalb es so wichtig ist, die Bibel zu lesen. Lies die Bibel. Lies sie von A bis Z und dann von Z bis A und fang wieder vorne an. Es gibt gute Bibellesepläne, sonst frag mich, ich kenne da ein paar. Lies es. Das ist das Erste. Das Zweite ist, glaube daran. Glaube daran, kindlicher Glaube. Glaube gemäß Hebräer 11,1, der Glaube ist ein festes Vertrauen, eine Gewissheit über Dinge, die wir noch nicht sehen. Glaube daran, kindlich, nimm es 1:1. Und das Dritte, da brauchst du auch keinen akademischen Titel dafür. Kein Geld oder irgendetwas anderes. Kein Talent. Das kannst du. Kann jeder von uns. Sprich diese Dinge aus. Sprich sie im Glauben aus. Proklamiere sie. Sprich Gottes Wort über Situationen, die dich selber betreffen, die andere betreffen, die dein Umfeld betreffen. Vielleicht Menschen, die dich ärgern. Hast du jemanden? Kennst du irgendjemanden? Sprich Gottes Segen über diesen Personen aus und schau zu, wie sich diese Personen ändern. Proklamiere Gottes Frieden über sie. Gottes Absicht, Gottes Sicht über diesen Menschen ist nämlich nicht, hey, der ist ein blöder Typ dort, also der ist ja blöd wie nur, sondern Gott sieht den Wert dieses Menschen. Gott liebt diesen Menschen. Sprich diese Dinge über ihn aus und du wirst sehen, wie sich Dinge verändern. Schon beim Aussprechen werden Dinge anfangen zu geschehen, denn das Wort Gottes hat göttliche, überirdische Kraft. Halleluja. Nun, abschließend, lass uns einige dieser Powerworte ansehen. Ich habe hier ein paar Kärtchen mitgebracht und die Idee davon, auch einige Inhalte sind geklaut von der Gemeinde, wo ich am 15. Februar gepredigt habe. Da waren die überall auf der Seite aufgeklebt und das hat mich fasziniert. Ich fand das so toll, die Fülle von Wort Gottes, die einem da entgegenkommt, wenn man nur den Raum betritt. Also ich habe hier einige und ich lese sie mal runter. Es dauert ein Momentchen, weil es sind einige, aber lass das Wort Gottes jetzt einfach auf dich wirken. Es ist immer ein Satz vorher, was dieser Bibelvers aussagt. Du bist frei von der Verurteilung. Der Bibelvers ist, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Du bist Teil von etwas Größerem. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne darunter ein Glied. Du bist ein Sohn, eine Tochter von Gott. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten. Du bist Gottes kostbarer Wohnort. Hast du zitiert, Peter? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist? Du bist dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Deine Vergangenheit hat keine Macht mehr über dich. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Du bist auserwählt, heilig und geliebt. Als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, zieht nun an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Du bist mit Gottes Geist getränkt. Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Seien wir Juden, Griechen, Sklave, Freie, wir sind mit einem Geist getränkt. Du bist ein Siegertyp. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Du bist ein Botschafter. Aber das alles ist von Gott, der sich mit uns, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus und das Amt der Versöhnung gegeben hat. Du bist getröstet. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit auch wir andere trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden. Von Gott. Deine Krankheit wurde getragen. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus durch sein Wort und machte alle Kranken gesund, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich getragen und unsere Krankheiten hat er getragen. Amen. Halleluja. Du hast übermenschlichen Frieden. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Du hörst Gottes Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Du bist nie allein. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Du bist mit eingesetzt im Himmel. Er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Du hast das ewige Leben, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Du bist ein Gotteskind. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. In dir wirkt die Kraft Gottes. Wie überschwänglich groß ist seine Kraft an uns. Mit ihr hat er Christus von den Toten auferweckt. Durch dich geschehen Zeichen und Wunder. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden, Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird gut mit ihnen werden. Du bist ein Meisterwerk, geschaffen zu guten Werken. Wir sind sein Meisterwerk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir sie tun. Du hast die Ruhe Gottes. Ja, denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Du hast die Liebe Gottes in dir. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Du bist ein Träger von Gottes Herrlichkeit. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Finsternis hat keine Macht über dich. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Du hast Gottes Freude in dir. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Du bist gesegnet. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Du bist frei. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Du bist versorgt. Sollt ihr nicht sorgen und sagen, was sollen wir essen oder trinken, uns kleiden. Nach dem allem trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und zum Schluss noch zwei. Du bist ein Herrscher. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Und du bist reich an Erkenntnis, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Ich lege diese Kärtchen hinten auf und ich lade euch ein, euch nachher dort umzusehen und einen oder zwei, die euch ansprechen, oder Sheila macht's, vielen Dank, mitzunehmen, nach Hause mitnehmen und über diesen Vers meditieren, jeden Tag diesen Vers wieder lesen, paar Mal täglich, ihn auswendig lernen, vorwärts und rückwärts und ihn beten und sagen, Herr, ich will das. Herr, lass das an bei mir geschehen. Wir dürfen das. Es ist das Wort Gottes ist zuverlässig. Und Gott wird uns darin führen. Und ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Halleluja. Gelobt seist du. Und wir danken dir, dass du uns den Glauben gibst, an dein Wort zu glauben. Hilf uns, unser Denken zu erneuern und einfach glauben zu können. Und ich danke dir, dass dann Dinge geschehen werden, von denen wir nur noch träumen können. Halleluja. Amen.